Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit.
The revolution is going to have another round, shortly.
Die zweite ägyptische Revolution, Schriftsteller Aswani hatte sie vorausgesagt, jetzt ist sie da. Die Ausschreitungen in Kairo, unser Schwerpunkt. Dann Eurobonds, die gemeinsamen europäischen Anleihen als Superlösung gegen die Krise. Der versiegende Honigtopf, die Schweizerische Nationalbank zahlt statt 2,5 Milliarden nur noch eine an Bund und Kantone. Und wieso bloß lieben alle Kleist?
Auch wenn man fairerweise sagen muss, dass er mit fast allen seinen Projekten gescheitert ist.
Deshalb erst recht die Frage, was fasziniert am deutschen Dichter? Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. So schlimme Ausschreitungen wie zurzeit hat Kairo seit Monaten nicht mehr erlebt, seit Hosni Mubarak Anfang Jahr vertrieben wurde. Seit Samstag demonstrieren die Menschen gegen die Militärregierung und riskieren dabei ihr Leben. Irene Meyer.
Dieselben Sprechchöre wie im Januar ertönen heute im Zentrum Kairos. Wir wollen den Sturz des Regimes. Gemeint sind diesmal der Militärrat und sein Chef General Tantawi. Die Generäle sollen die Macht umgehend an eine Zivilregierung abgeben. Am dritten Tag der schweren Unruhen und Proteste ist die Stimmung in der Stadt aufgewühlt und das Entsetzen wächst stündlich. Die Schriftstellerin Mansoura Ezzedine war den ganzen Tag über auf dem Tahrirplatz und in den Spitälern, wo sie Verwundete besuchte. Es ist eine Vendetta, eine blanke Rache der Polizei und Armee gegen die Revolution und ihre Aktivisten, sagt Ezzedine. Sie habe Spuren von extrem brutaler Gewalt gesehen. Sie zielen mit den Gummigeschossen auf die Augen der Demonstranten, sagt Ezzedine, und sie verwendeten ein bisher hier nicht gekanntes scharfes Tränengas. Das Gesundheitsministerium beziffert die Zahl der Toten seit Samstag auf 33, die Verwundeten auf über 1200. Ärzte und Augenzeugen sagen, es seien vermutlich mehr. Für morgen rufen die Aktivisten zu einem Millionenmarsch auf. Der Militärrat lässt über das staatliche Fernsehen eine erste Konzession verkünden. Ehemalige Mitglieder der Regimepartei NDP dürfen sich nicht mehr politisch betätigen, heißt es. Ein Verbot, das die Opposition schon seit Monaten und speziell im Vorfeld der Wahlen forderte.
Wir sprechen Irene Meyer gleich direkt in Kairo. Zuerst aber Thomas Fuchs die Nachrichten des Tages.
Die Schweizerische Nationalbank wird nun doch einen Teil des Gewinns an Bund und Kantone ausschütten. Allerdings nur noch 1 Milliarde Franken pro Jahr statt wie bisher 2,5 Milliarden. Und Geld für Bund und Kantone gebe es nur, wenn die Reserven der Nationalbank groß genug seien. Die EU macht Druck in der Frage sogenannter Eurobonds, also gemeinsamer Anleihen der Euroländer. Kommissionspräsident Barroso ließ einen Vorschlag ausarbeiten, wie Eurobonds funktionieren könnten. Der Chef der Eurostaaten, Juncker, rief Deutschland zu mehr Offenheit in der Frage auf. Der abtretende Chefökonom der Europäischen Zentralbank, Stark, auf der anderen Seite sagte, Eurobonds könnten die Schuldenkrise in Europa nicht lösen. Ungarn braucht Geld vom Internationalen Währungsfonds und von der EU. Die ungarische Regierung habe beide um Finanzhilfe angefragt, bestätigte IWF-Chefin Lagarde. Der Antrag sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, hieß es. Gemäss Fachleuten will Ungarn dadurch seine Kreditwürdigkeit verbessern. Ungarn gehört zur EU, nicht aber zum Euroraum. Die EU-Kommission drohte dem Land jüngst mit Sanktionen wegen seiner hohen Staatsverschuldung. Der Spezialpapierhersteller Cham Paper baut am Standort Cham im Kanton Zug Stellen ab. Die Zahl der Arbeitsplätze in Cham wird bis Ende 2013 von über 300 auf 100 reduziert. Grund für die Massnahme sei der starke Franken. Die Gewerkschaften verlangen einen Sozialplan, der für alle Seiten akzeptierbar sei. Der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse will die Gewinne von Versicherungen begrenzen. Es geht dabei um das Geld aus der beruflichen Vorsorge. Wenn der Bundesrat den Mindestzinssatz senkt, die Pensionskassengelder also mit einem tieferen Satz verzinst werden, dann soll eine Versicherungsgesellschaft auch weniger Gewinn abschöpfen. Travail Suisse fordert deshalb, dass der Gewinn an den Mindestzinssatz gekoppelt wird. Bevor der Gotthard-Straßentunnel saniert werden kann, brauche es eine zweite Röhre. Das fordern Tessiner Politiker und Wirtschaftsvertreter. Eine Sperrung des Straßentunnels hätte gravierende volkswirtschaftliche Folgen. Die Befürworter einer zweiten Röhre stützen sich auf eine Studie, die heute vorgestellt wurde. In der Erdatmosphäre ist die Konzentration von Treibhausgasen im letzten Jahr auf neue Rekordwerte gestiegen. Das meldet die Weltorganisation für Meteorologie, WMO, und spricht dabei von einer ernsten Situation. Die Treibhausgase sind für die Erderwärmung verantwortlich, insbesondere Kohlendioxid, aber auch Methan und Lachgas. Ihre Konzentrationen stiegen laut der WMO 2010 stärker als im Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Rund 2,7 Millionen Menschen weltweit haben sich letztes Jahr mit HIV angesteckt. Das ist ein Fünftel weniger als vor 15 Jahren, wie die UNO feststellt. Der Schutz sei in den vergangenen Jahren immer besser geworden. So erhalte mittlerweile jede zweite Schwangere mit HIV Medikamente, die verhindern sollten, dass das Virus auf das Kind übergeht. Ein kritischer Bericht der Ratingagentur Moody's zu Frankreich hat an den europäischen Börsen für neue Turbulenzen gesorgt. Die Zinsen für französische Staatsanleihen stiegen deutlich. Der französische und der deutsche Leitindex verloren beide über 3%. Die Agentur Moody's hatte gewarnt, Frankreich könnte sein Top-Rating verlieren. Zu den restlichen Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 5.477 Punkten, minus 2,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.484 Punkten, minus 2,6%. Der Euro wird zu einem Franken 23,83 gehandelt, der Dollar zu 91,58 Rappen. Das Wetter morgen: im Norden gebietsweise Hochnebel oberhalb von rund 900 Metern und in den nebelfreien Gebieten meist sonnig. 4 bis 11 Grad.
Sie hören eine Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Das neue Zauberwort in Brüssel, Eurobonds, hoffnungsvoll auch Stabilitätsanleihen genannt, aber die Lösung der Krise lässt auf sich warten.
Die Märkte sehen aber nicht den goldenen Gral, dass sich die Politik oder die Administration auf einen vernünftigen Mechanismus einigen könnte.
Marktpsychologisches direkt von der bayerischen Börse. Dann umkämpfter Budgetposten, Gewinnausschüttung SNB. Basel-Land beharrt darauf. Der Experte schüttelt den Kopf.
Das tönt für mich ein bisschen nach südamerikanischen Zuständen, dass man einfach das Vermögen der Nationalbank quasi als abholbar betrachtet. Und das ist es einfach nicht.
Weiter der Ruf aus Bellinzona nach der zweiten Gotthardröhre. Und schließlich mangelnde Anerkennung zu Lebzeiten, großes Lob nach dem Tod. Es hat ganz schön gedauert, bis Heinrich von Kleist gefeiert wurde. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, im Abonnement unter drs.ch. Zuerst aber nach Ägypten, da bin ich jetzt verbunden mit unserer Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Sie ist zurzeit in Kairo. Irene Meyer, der Tahrir-Platz, Symbol für die Freiheit, steht wieder ganz im Zeichen von Ausschreitungen. Es seien dieselben Chöre wie Anfang Jahr, sagten Sie vorhin. Sie waren ja auch damals dort. Ist das ein Déjà-vu für Sie?
Ich würde es Fortsetzung der Revolution vom Februar nennen. Es sind die Aktivisten der ersten Stunde, die zurückgekehrt sind auf den Tahrirplatz, und es sind dieselben Forderungen wie im Winter, nur betreffen sie jetzt nicht mehr Hosni Mubarak, sondern General Tantawi und den regierenden Militärrat. Sie sollen gehen. Das ist die Fortsetzung. Es geht jetzt um mehr als nur um den Kopf des Regimes.
Ist denn da jetzt bloß der harte Kern der Opposition auf der Straße oder gibt es eine breite Unterstützung?
Es ist der harte Kern, aber der wächst seit Samstag immer mehr. Heute waren es lange nicht mehr nur junge Aktivisten. Das Spektrum erweitert sich laufend. Und zu beobachten ist, je brutaler die Armee und die Polizei vorgehen und je mehr Tote und Verwundete es gibt, umso massiver können die Leute mobilisiert werden. Die Bilder der Gewalt seitens der Armee entsetzen viele Menschen hier in Kairo. Gestern sah man zum Beispiel, wie ein Soldat die Leiche eines Aktivisten über den Asphalt zog und dann regelrecht zum Abfall warf. Wobei man aber auch gleichzeitig festhalten muss, dass die ägyptische Gesellschaft geteilt ist. Es gibt auch viele, die eine neue Revolution ärgert.
Wir hören ja immer vom Tahrir-Platz. Wie sieht es in den Quartieren aus in Kairo und wie in anderen Städten?
In den anderen Quartieren in Kairo ist es ruhig. In Kairo konzentrieren sich die Proteste auf das Stadtzentrum. Die Demonstrationen halten aber auch in vielen anderen Städten des Landes an, in Alexandria, in Suez oder auch in Oberägypten.
Jetzt macht der Militärrat offenbar Konzessionen. Er will die NDP, diese Partei, verbieten. Reicht das, um die Opposition zufriedenzustellen?
Nein, das genügt nicht. Dieses Verbot ist erstens vage formuliert. Es tönt so, als betreffe es nur ehemalige NDP-Mitglieder, die sich der Korruption schuldig gemacht haben. Und zweitens kommt das viel zu spät. Die Wahllisten sind längst gedruckt. Und wie soll ein solcher Entscheid innerhalb von 7 Tagen umgesetzt werden?
Der Militärrat wirkt ohnehin sehr getrieben. Kommt er da noch raus aus dieser zweiten Revolution?
Es scheint, als seien die Generäle ein wenig überrascht. Ihre Taktik war ja bisher immer, wenn überhaupt, nur in winzigen Schritten auf den Druck der Straße zu reagieren. Und jetzt kommt dieser Druck mit voller Wucht und mit der Maximalforderung, geht weg. Die Armee antwortet reflexartig mit brutaler Gewalt und es wirkt nicht, weil die Ägypter keine Angst mehr haben. Und damit kann ein repressives Regime nicht umgehen. Und ich glaube, das ist eines der ganz großen Probleme von General Tantawi heute.
Wie reagieren eigentlich die anderen politischen Gruppierungen?
Unterschiedlich. Jede Gruppe sucht nun ihre Position. Liberale Oppositionelle schließen sich der Forderung der Aktivisten an und verlangen eine zivile Einheitsregierung, also auch den Rücktritt der Militärs. Sehr gestört fühlen sich die Islamisten durch diese neue Revolution, die Muslimbrüder. Diese sind ja wild entschlossen, die Wahlen zu gewinnen, stärkste Fraktion zu werden, um danach bei der Verfassung entscheidend mitreden zu können. Und deshalb sind sie bisher immer gegen eine Verschiebung der Wahlen eingetreten.
Sie sprechen diese Wahlen an. Können die unter diesen Bedingungen überhaupt stattfinden heute in einer Woche?
Das weiß niemand. Es ist völlig ungewiss. Praktisch ist es nicht vorstellbar, zumindest nicht in Kairo selber. Im Zentrum soll am Montag auch gewählt werden. Dort wollen die Demonstranten aber ausharren. Eine Frau hat mir heute gesagt, unter diesen Umständen überhaupt von Wahlen nur zu reden, sei ein schlechter Witz.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Irin Meyer direkt aus Kairo. Ein Wort aus Brüssel macht heute die Runde. Eurobonds. Es ist die EU-Kommission, die mit solchen gemeinsamen Anleihen der Euro-Staaten das scheinbar Unmögliche möglich machen will, die Schuldenkrise lösen. Mit diesem Vorschlag muss EU-Kommissionspräsident Barroso vor allem bei der deutschen Kanzlerin Angela Merkel landen. Am Mittwoch will er ihr Modelle dazu vorstellen und da kommt ihm wohl entgegen, dass diese Modelle bereits heute heftig diskutiert werden. Ich fragte Ostbrudere in Brüssel, was konkret ist der Plan?
Der Plan ist, den zerstückelten Euro-Staatsanleihenmarkt zu vereinheitlichen. Derzeit haben wir hier ja eigentlich 17 Märkte. Jedes Land hat seinen eigenen Anleihenmarkt. Und das ist für die Investoren unattraktiv und macht diese Märkte angreifbar, was sich dann wiederum für viele Länder derzeit in hohen bis sehr hohen Zinsen niederschlägt. Ein Markt wäre aber ungefähr so groß wie der US-Staatsanleihenmarkt und die Hoffnung, man hätte dann ähnlich tiefe Zinsen.
Offenbar werden verschiedene Modelle diskutiert. Welche denn?
Genau, es sind drei. Alle sehen vor, dass die Euro-Länder in Zukunft gemeinsam Geld aufnehmen. In der ersten Variante würden sie es nur noch so tun. Das heißt, es gäbe keine deutschen Staatsanleihen mehr oder keine italienischen Staatsanleihen mehr, sondern eben nur noch Euro- oder Stabilitätsbonds. In der zweiten Variante dürften die Staaten sich mit Euro-Bonds nur bis zu einer gewissen Grenze eindecken. Darüber hinaus müssten sie wieder zu nationalen Anleihen greifen. Und in der dritten Variante wäre es auch so. Und die Staaten würden überdies für die Euro- oder Stabilitätsbonds nicht gemeinsam haften, sondern jeder nur gemessen an seinem Anteil an einer Anleihe.
Diese Euro-Bonds wurden flugs Stabilitätsanleihen genannt, da schwingt ja auch viel Hoffnung mit. Sind sie denn die Wunderlösung, als die sie verkauft werden?
Das kommt aufs Modell an. Modell 3 ist es sicher nicht. Das könnte kurzfristig Eindruck machen. Langfristig löst das die strukturellen Probleme der Eurozone nicht. Bei Modell 2 sieht das Bild ein wenig durchwachsen aus. Modell 1 hingegen wäre tatsächlich in vielerlei Hinsicht eine Wunderlösung. Denn eine Eurozone als Ganzes steht finanziell und wirtschaftlich mindestens so gut da wie die USA. Darum darf man annehmen, dass sie mit einem Modell 1 auch ähnlich billig zu Geld kommen würde wie die USA. Modell 1 würde ganz sicher auch die europäischen Banken stärken, die viele europäische Staatsanleihen halten, und es würde den Euro global stärken. Er würde eine echte Alternative zur Weltwährung Dollar.
Und wo sehen Sie die Nachteile?
Der größte Nachteil ist sicher das Moral Hazard Problem, also die Sorge, dass notorische Schuldenländer wieder billig zu Geld kommen würden und den Anreiz verlieren würden zu notwendigen Reformen. Der würde wegfallen, dieser Anreiz. Darum ist die Vorbedingung für die Einführung solcher Eurobonds ganz sicher, dass man wirtschaftspolitisch zusammenrückt, dass die Staaten einander viel schärfer kontrollieren als jetzt, zum Beispiel in der Budgetpolitik, dass sie also Souveränität abgeben nach Brüssel, dass sie Souveränität poolen. Das wird schwierig.
Gerade Berlin rechnet ja aber mit höheren Zinsen und sperrt sich deswegen dagegen.
Genau, Berlin sieht darin auch noch einen großen Nachteil dieser Eurobonds, wobei es unter Ökonomen umstritten ist, ob Berlin damit recht hat. Wenn man davon ausgeht, dass die Euroländer in Zukunft etwa so viel Zinsen bezahlen müssen für frisches Geld wie jetzt die Euroländer im Schnitt, dann hat Berlin sicher recht, weil Berlin hat derzeit den tiefsten Zins aller Euroländer. Wenn man aber die Eurozone mit den USA vergleicht und feststellt, dass diese Räume ungefähr gleich groß sind, dass da gleich große Märkte entstehen, die für die Finanzmärkte gleich attraktiv sind, und wenn man dann auch noch bedenkt, dass die Eurozone als Ganzes weniger Schulden hat als die USA, dann könnte der Effekt auch ein anderer sein, nämlich dass alle Länder, auch Deutschland, weniger Zinsen bezahlen. Aber wie gesagt, diese Frage ist unter Ökonomen umstritten.
Das Ganze gibt diese Woche noch zu reden zwischen Berlin und Brüssel. Die europäische Verfassung sieht ja gar nicht vor, dass die Staaten gemeinsam haften. Heißt das, die Verfassung müsste allenfalls geändert werden?
Für Modell 3 müsste sie das nicht, aber wie gesagt, das bringt langfristig auch nicht wirklich viel. Für Modell 2 und für Modell 1 müsste sie das auf jeden Fall, und das nicht nur wegen dem Verbot der gemeinsamen Haftung, das Sie eben erwähnt haben, sondern eben auch wegen diesem Poolen von Souveränität in der Wirtschaftspolitik in Brüssel. Da würde also, wenn man in diese Richtung gehen wollte, ein langwieriger, schwieriger politischer Prozess bevorstehen.
Urs Bruderer in Brüssel. Eurobonds als die Lösung der Krise, das würde erstmal auch bedeuten, die Börsen zu beruhigen. Dort haben wir nachgefragt. Norbert Betz überwacht den Handel an der Bayerischen Börse in München. Diese Überwachung ist ein unabhängiges Organ der Börse, erfasst sämtliche Daten und hat mit Beschwerden zu tun. Aber Norbert Betz kennt sich auch aus mit der Börsenpsychologie, darüber hat er ein Buch verfasst. Ich fragte ihn, ob diese sogenannten Stabilitätsanleihen denn auch das große Thema seien heute an der Börse in München.
Mitunter auch. Man diskutiert momentan 4 oder 5 verschiedene Mechanismen und die Märkte sehen aber nicht den goldenen Gral, dass sich die Politik oder die Administration auf einen vernünftigen Mechanismus einigen könnte.
Die Börsen, das ist ein Auf und Ab, das wirkt auch auf Laien irr, verrückt, hysterisch, einverstanden?
Nein. Die Börse sucht aktuell nach Orientierung. Wir haben 2 große Themen, die die Wertpapiermärkte im Griff haben. Zum einen sind es ernsthafte Konjunktursorgen, dass sich die weltweite Konjunktur abkühlen könnte, mit allen Implikationen natürlich dann auch auf Unternehmen und auf Aktien. Und dann gibt es eben dieses große Thema der Schuldungskrise in Europa. Eigentlich wäre es sogar ein weltweites Thema, aber die Märkte fokussieren sich aktuell auf Europa. Und dort ist es letztlich ein Hin und Her. Alle 2 Tage wird eine neue Idee als Sau durchs Dorf getrieben. Und deswegen werden die Börsen und die Wertpapiermärkte letztlich von den aktuellsten Meldungen einmal nach links getrieben und einmal nach rechts.
Ja, Sie tun jetzt aber so, als wären die Politiker alleine schuld. Ist denn das alles so nachvollziehbar, was an den Börsen passiert und nur die Politiker sind schuld?
Nein, die Börsen sind hier eigentlich auch die Überbringer der schlechten Nachrichten, indem sie letztlich aufzeigen, wo die Probleme liegen. Und die Politiker sind daran schuld, weil sie es für sich in Anspruch genommen haben, diese Probleme lösen zu wollen. Denn wenn man es die Märkte lösen lassen würde, dann hätten wir wahrscheinlich in dem einen oder anderen Land wirklich eine Verschuldungssituation, die nur mit radikalen Maßnahmen zu lösen wären. Aber die Politiker haben versprochen, sie würden es lösen. Und deswegen starren die Märkte momentan auf das politische Handlungsfeld.
Die Politiker sagen teilweise auch, sie seien längst überfordert. EFSF, Rettungsschirm, wer zahlt wo, wie viel, Hebelung, Eurobonds. Die Zuschauer wissen ohnehin nicht mehr, worum es geht. Blicken da wenigstens die Anleger noch durch?
Nein, das ist ja genau auch das Problem, dass ständig neue Ideen aus dem Zauberhut gezogen werden, ohne dass es hierfür Ausführungsverordnungen gibt. Wir bewegen uns teilweise auf einem Abstraktionsniveau, dass auch die Märkte nicht einschätzen können, wie soll es denn eigentlich umgesetzt werden, wie funktioniert es und was natürlich für die Börsen noch viel wichtiger ist, welche Auswirkungen hat das Ganze auf die Unternehmen, auf die finanzielle Stabilität in Europa. Es kann momentan keiner beurteilen.
Und wieso sind denn die Märkte so überhaupt nicht zu beruhigen? Sogar wenn Wirtschaftsprofis eingesetzt werden in den Regierungen, wenn Technokraten kommen wie in Italien, wenn die alte Garde in Griechenland abtritt, neue Regierung in Spanien, das kann die Märkte immer nur ganz kurz beruhigen.
Weil es letztlich aktuell keine Lösungsansätze gibt, sondern letztlich wird zwar viel unternommen, aber all diese Maßnahmen eigentlich nur eines, nämlich, dass man versucht, Zeit zu gewinnen und des Pudels Kern wird nicht angegangen.
Und was wäre denn des Pudels Kern? Was müsste passieren, damit wieder Vertrauen hergestellt wird?
Man müsste eine Vision entwickeln, wie die weltweite Überschuldung in den Griff zu bekommen ist. Das geht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, ohne dass man auch einen schmerzhaften Weg geht, der dann eben auch mal heißt Vermögensverlust, Einkommensverlust. Das eben heißt, dass die Weltwirtschaft auch vielleicht einmal in eine längere, tiefergehende Rezession muss, um letztlich über den Markt diese Probleme zu lösen.
Schauen wir noch diesen Markt kurz an. Norbert Betz, was ist denn eigentlich wichtiger, die Bewertung der Anlage oder das Vertrauen, dass Regierungen diejenigen dann schon retten, die in Schwierigkeiten geraten?
Am Ende des Tages, wenn man ein Zielfoto schießt, werden sich auch die Märkte, werden sich auch die Unternehmen, die finanzielle Stabilität nicht von den eigentlich Agierenden, nämlich den Unternehmern, den Nachfragern, den Anbietern abkoppeln können. Und genau das ist das Problem. Man versucht, viele Symptome zu bekämpfen und man macht sich wenig Gedanken über die Ursachen dieser Krise.
Das war Norbert Betz. Er leitet die Handlungsüberwachungsstelle an der Börse München. Sein Buch Börsenpsychologie erscheint demnächst im Finanzbuchverlag. Vorbei sind die fetten Jahre, als Bund und Kantone noch jährlich mit 2,5 Milliarden Franken der Nationalbank rechnen konnten. Künftig ist es bloß noch 1 Milliarde und selbst die ist nicht sicher. Viele Kantone rechnen daher fürs kommende Jahr erst gar nicht mehr mit dem Geldsegen aus Bern. Anders im Kanton Basel-Land. Dort budgetiert Finanzdirektor Adrian Balmer noch immer mit dem Nationalbankgeld, auch weil der Kanton in finanzieller Schieflage ist. Gaudenz Wacker.
23 Millionen Franken, das ist der Betrag von der Nationalbank, mit dem der Baselbieter Finanzdirektor fürs kommende Jahr rechnet. Adrian Balmer hat die Summe schon vor 2 Monaten ins Budget eingestellt und wie andere Finanzdirektoren geht er auch heute davon aus, dass das Geld aus der Nationalbank Schatulle fließt. Jetzt erst recht, auch die neue Vereinbarung mit der Nationalbank sei doch dafür gemacht, dass die Kantone Planungssicherheit haben, dank Aussicht auf stetige Ausschüttung.
Wenn man eine Vereinbarung abschließt, ist eigentlich der Sinn davon, dass eine stetige Gewinnausschüttung gibt und im Übrigen betrug die Ausschüttungsreserve Ende 2009 rund 19 Milliarden Franken.
Die Nationalbank hätte also 2009 für Bund und Kantone noch genügend Geld für mehrere Jahre auf der Seite gehabt. Dann allerdings kaufte sie Euro, fuhr damit Buchverluste in Milliardenhöhe ein und weg waren die Reserven. Nun war klar, der Geldsegen der Nationalbank ist keineswegs gesichert. Einzelne Kantone, etwa der Baselbieter Nachbar Basel-Stadt, haben daher jede Hoffnung auf Nationalbankmanna fahren lassen. Sie rechnen fürs nächste Jahr mit gar keinem Geld mehr. Diese Art von Budgetierung sei ein Schuss ins eigene Bein, warnt hingegen Adrian Balmer. Wer nichts erwarte, betreibe eine Art selbsterfüllende Prophezeiung.
Wenn alle nichts einsetzen, dann können Sie sicher sein, dass die Nationalbank auch nichts ausschüttet.
Ob die Nationalbank Gewinn ausschüttet oder nicht, darauf hätten die Kantone herzlich wenig Einfluss, kontert der Wirtschaftsprofessor Alexander Behrensen von der Universität Basel. Die Nationalbankmillionen sind für ihn reines Wunschdenken. Seine Prognose?
Für dieses Jahr ist es meines Erachtens geringer als 10%.
Eine Voraussage gleiche ohnehin dem Blick in die Kristallkugel, denn der Gewinn der Nationalbank hänge vom Goldkurs und den Devisenmärkten ab.
Da wissen wir, da gibt es einfach eine große Volatilität. Das nächstes Jahr kann die Nationalbank 10 Milliarden im Plus sein oder auch 10 Milliarden im Minus.
Das Geschäft der Nationalbank sei eben nicht berechenbar. Entsprechend sinnlos sei es, wenn Kantone fest mit der Gewinnausschüttung rechnen. Mehr noch, die Nationalbank sei nicht dazu da, die Rechnungen der Kantone aufzupolieren.
Das tönt für mich ein bisschen nach südamerikanischen Zuständen, dass man einfach quasi das Vermögen der Nationalbank quasi als abholbar betrachtet. Und das ist es einfach nicht und sollte es auch nicht sein.
Natürlich sehe auch er die Nationalbank nicht einfach als Goldesel der Kantone, sagt der Baselbieter Finanzdirektor Adrian Balmer.
Aber eine Nationalbank, die dem Bund und den Kantonen gehört, die kann, es ist eine Aktiengesellschaft, Gewinn machen und sie macht auch Gewinn. Und da die Kantone ja auf ihr Münzregal verzichtet haben, ist es auch richtig, dass sie einen Anteil des Gewinns der Nationalbank bekommen.
Auf die 23 Millionen Franken, die Adrian Balmer von der Nationalbank erwartet, wäre das Baselbiet angewiesen. Der Kanton steht vor einer einschneidenden Sparrunde. Schüttet die Nationalbank mehrere Jahre hintereinander nichts mehr aus, müsse der Kanton den Gürtel halt noch enger schnallen, die Sparvorgaben noch rigider ausgestalten.
Mit dem Beitrag von Gaudenz Wacke ist es 18.27 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit einem geläuterten Dopingsünder und einem deutschen Dichter. Zuerst aber geht's um die Neuauflage eines ewigen Themas, die zweite Röhre am Gotthard. Der Gotthardtunnel muss voraussichtlich in 10 Jahren saniert werden. Der Straßentunnel soll gesperrt werden, Autos und Lastwagen möglichst per Bahn durch den Gotthard ins Tessin gelangen. Doch dort fürchten Regierung und Wirtschaft große Einbußen. Sie machen sich deshalb für die zweite Röhre stark und setzen mit einer Studie wieder Druck auf. Caroline Ahn.
Den Gotthardtunnel sanieren und dafür zu sperren, komme teurer zu stehen als der Bau einer zweiten Tunnelröhre. Davon ist Silvio Borne vom Institut für Wirtschaftsstudien in Basel überzeugt. Er hat die jüngste Studie mitverfasst. Es gebe einen Erfahrungswert, sagt Borne, die 2-monatige Sperrung nach dem Tunnelunfall im Sommer 2001. Diese Sperrung habe die Wirtschaft rund 33 Millionen Franken gekostet.
Das können wir natürlich hochrechnen und dann sind wir bei einer 500 Millionen. Aber weil das viel länger ist und planbar und strukturelle Konsequenzen hat, könnte das vielleicht eher bei 1 Milliarde liegen.
Und deshalb lohne sich der Bau einer zweiten Röhre. Diese wäre nach Berechnungen des Bundes rund 1,4 Milliarden Franken teurer als die Sanierung. Doch das sei nicht die ganze Wahrheit, kritisiert Borner. Eine zweite Röhre bringe mehr Sicherheit und vereinfache den Betrieb. Auch das müsse man in die Rechnung einbeziehen. Bis heute habe niemand die volkswirtschaftlichen Auswirkungen in die Kostenrechnung einbezogen, sagt Borner. Zum Beispiel auch die Kosten für Umwege über die Passstraße oder den San Bernardino.
Das macht pro Personenwagen etwa 50 Franken aus und pro Lastwagen gegen 450 Franken.
Diese Kostenrechnung geht davon aus, dass die Lastwagen und Autos nicht, wie vorgesehen, in genügender Zahl auf die Bahn verlagert werden können. Die Tessiner Regierung befürchtet, der Bund rechne da zu optimistisch. Regierungsrat Marco Borradori.
Wir glauben, dass, wenn wir realistisch die ganze Angelegenheit anschauen, sehen wir, dass mit großer Wahrscheinlichkeit die flankierenden Maßnahmen werden nicht genügend sein, um eine gute Mobilität für die Bürger, aber auch für die Gewerbe, für den Tourismus zu gewährleisten.
Die Tessiner Regierung fordert deshalb eine zweite Röhre. Die Bevölkerung auf der anderen Seite des Gotthards beurteilt die Lage anders. Diesen Frühling lehnte das Urner Stimmvolk eine zusätzliche Tunnelröhre ab, aus Angst vor noch mehr Lastwagen und Autos im Tal. Mehr Verkehr will zwar auch die Tessiner Regierung nicht. Sie will, dass die Röhre jeweils nur einspurig befahren werden kann. Das entspräche auch der in der Verfassung verankerten Alpeninitiative, die eine größere Verkehrskapazität am Gotthard verbietet. Doch der Verein Alpeninitiative glaubt nicht an diese Tessiner Lösung. Geschäftsführer Alf Arnold:
Weil es ist nicht denkbar, dass längerfristig nur je ein Fahrstreifen benutzt wird, wenn zwei vorhanden sind. Also da macht man uns irgendetwas vor.
Studien der Alpeninitiative wiederum besagen, es sei möglich, im Winterhalbjahr alle Lastwagen und Privatfahrzeuge mit der Bahn zu befördern. Deshalb könne der Gotthardtunnel gleich während mehreren Wintern für die Sanierung gesperrt werden, ohne wirtschaftliche Einbußen. Auch der Bund klärt nun die wirtschaftlichen Folgen für das Tessin und die restliche Schweiz ab und will seine Resultate voraussichtlich noch dieses Jahr vorstellen.
Dopingsünder im Sport wird es immer geben. Bleibt bloß die Frage, ob man sie auch wirklich kriegt. Und wenn man sie kriegt, dann ist die Öffentlichkeit meist nur kurz empört. Doch was passiert mit jenen, die zu illegalen Mitteln gegriffen haben und erwischt wurden? Wieso haben sie das gemacht? Und wie kann verhindert werden, dass Athleten sich dopen? Der Sportpsychologe Mattia Biffaretti hat das alles untersucht. Barbara Golpi.
Win Dop, Win Over Doping, gewinne den Kampf gegen Doping, so heißt die Studie von Mattia Biffaretti. 10 Athleten, die gegen das Anti-Doping-Gesetz verstoßen hatten, waren die ersten Teilnehmer ab Sommer 2010. Mattia Biffaretti:
Die Beobachtung, dass ja in allgemeiner Gesellschaft, wenn jemand einen Fehler macht, er wird gestraft, er geht vielleicht in Gefängnis, bekommt eine Busse. Aber es gibt immer ein System, wo er eine Begleitung oder ein Rehabilitationsprogramm oder etwas Ähnliches bekommen kann. Und das existiert nicht im Sport.
Diese Lücke wollte Mattia Biffaretti schließen. Studienteilnehmer war auch der Italiener Gianni da Ros. Im November 2009 wurde der damals erst 23-Jährige zu einer Rekordsperre von 20 Jahren verurteilt, da er Wachstumshormone konsumiert und verkauft hatte. Gianni da Ros erinnert sich, wie für ihn eine Welt zusammenbrach und er nicht mehr weiter wusste.
Ti cade il mondo addosso, non sai più neanche dove andare, non hai più una direzione.
Gianni da Ros ging es in diesem Moment so wie den meisten Dopingsündern. Er war mit seinen Problemen ganz auf sich alleine gestellt.
Gli amici spariscono.
Viele Freunde waren plötzlich nicht mehr da. Ich schloss mich zu Hause ein und schaute TV. Mich unter die Leute zu mischen, getraute ich mich nicht mehr. Es war eine Phase tiefster Depression. Ganz nahe am Selbstmord war ich nie, aber ich war ganz unten und sagte mir, entweder mache ich jetzt etwas oder es hat keinen Sinn mehr weiter zu leben. Die erste Phase des Projekts beabsichtigt Athleten wie Gianni da Ros in Einzelgesprächen aus dieser schwierigen Phase herauszuhelfen. Auch Gianni da Ros musste sich vielen Fragen nach dem Warum stellen. Heute hat er Antworten und sieht den Hauptgrund im damaligen mangelnden Selbstwertgefühl. Für Sportpsychologe Mattia Biffaretti ist aber nicht nur wichtig herauszufinden, warum ein Sportler zu illegalen Mitteln gegriffen hatte, sondern er will die gewonnenen Erkenntnisse in einer zweiten Phase des Projekts auch präventiv einsetzen. Dazu gehören Podiumsdiskussionen, an denen Teilnehmer der WinDop-Studie mitwirken. Für Gianni da Ros war es zu Beginn nicht einfach, öffentlich über seine Doping-Vergangenheit zu sprechen.
All'inizio parlare difficile.
Ich bin mir bewusst, mit meinen Erfahrungen anderen helfen zu können, sich für die Dopingproblematik zu sensibilisieren. Schwierig ist, wenn die Emotionen manchmal wieder hochkommen, da es schlimme Erfahrungen waren. Doch es ist richtig, darüber zu sprechen und gehört auch zu diesem Projekt. Und Sportpsychologe Mattia Biffaretti unterstreicht, wie wichtig es ist, überhaupt öffentlich über Doping zu sprechen.
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Doping nicht mehr ein Tabu ist. Wenn man wirklich offen über das Problematik reden kann, das ist eine Maßnahme, eine wichtige Maßnahme, aber man braucht immer auch die anderen Strategien, um die Problematik zu niedrigen.
Das Projekt WinDop Win over Doping wird fortgesetzt, auch wenn das Ziel, das im Namen steckt, den Kampf gegen Doping ganz zu gewinnen, utopisch ist, leistet das Projekt doch einen wichtigen Beitrag.
Barbara Kolpi. Mehr zum Thema heute Abend um 20 nach 10 in der Sendung Sportlounge aus auf SF2. Er sah keinen Ausweg mehr, Heinrich von Kleist, als er am 21. November 1811 zur Waffe griff und sich das Leben nahm. Jetzt, 200 Jahre später, sorgt der Dichter für Purzelbäume im deutschen Feuilleton. Große Kulturstiftungen finanzieren Kleist-Festivals, neue Biografien füllen die Läden, kurz, da wird ein Klassiker neu entdeckt, und zwar in allen Facetten. Denn Kleist war nicht bloß Dichter, sondern auch Soldat, Naturwissenschaftler, Diplomat, Bauer, Journalist. Am bekanntesten sind aber Kleists Dramen, das Käthchen von Heilbronn oder der Prinz von Homburg. Elinor Landmann wollte wissen, was heutige Theatermacher an Kleist-Dramen überhaupt interessiert.
Schon manch ein Regisseur hat sich an Kleists Dramen die Zähne ausgebissen, denn seine Figuren sind sperrig, rätselhaft, eigensinnig. Sei es das Käthchen von Heilbronn, das unverbrüchlich an seiner Liebe festhält, trotz Erniedrigungen, sei es Alkmene, die den Amphitryon liebt und völlig verdrängt, dass sie mit Zeus fremd geht.
Amphitryon, so willst du gehen? Ach, wieso lästig ist so viel Ruhm, Geliebter? Wie gern gäb ich das dir dem, das du erkämpft, für einen Strauß von Veilchen hin um eine niedere Hütte eingesammelt. Was brauchen wir als nur uns selbst?
Kleist als Radiohörspiel im Jahre 1963. Schon seine hochgeschraubte, fast irrsinnige Sprache macht jeden Versuch, Kleist realistisch zu inszenieren, unmöglich. Armin Petras ist Intendant am Maxim Gorki Theater in Berlin. Er hat selbst viel Kleist inszeniert und veranstaltet derzeit ein Kleist-Festival. Was fasziniert ihn an Kleist?
Dass auf der einen Seite ein sicherlich in der deutschen Sprache fast ohnegleichen seiender Dramatiker da ist, auf der anderen Seite eine Person, die in der eigenen Biografie so viele verschiedene Felder beackert hat, auch wenn man fairerweise sagen muss, dass er mit fast allen seinen Projekten gescheitert ist.
Das Scheitern, das Unstete, die Zerrissenheit, in Kleists Leben steckt etwas sehr Zeitgemäßes. Kleist war ein unermüdlicher Projektemacher. In eine preußische Militärfamilie hineingeboren, begann er plangemäß die Militärlaufbahn und scherte aus. Begann zu studieren, wollte Bauer werden, war Diplomat, gab in Berlin die erste regelmäßige Tageszeitung heraus, ein Boulevardblatt mit den aktuellen Polizeiberichten. Fehlendes Geld, mangelnde Anerkennung waren die einzigen Konstanten in Heinrich von Kleists Leben. Vergeblich suchte Kleist sein individuelles Glück, wie auch seine Figuren. Ihre Widersprüchlichkeit, ihre psychologische Widerspenstigkeit mache sie für heutige Regisseure interessant, sagt Armin Petras.
Weil wir zum Großen und Ganzen ja gar nicht mehr auf diesen psychologischen Realismus der 70er, 80er Jahre stehen. Das ist gar nicht mehr die Idee von Welt heutzutage. Und dadurch wird er als Autor natürlich viel einfacher als mögliche Abschussrampe für Theater.
Mit den widersprüchlichen Kleist-Figuren hat sich dieses Jahr auch die Freie Schweizer Theatergruppe Schauplatz International auseinandergesetzt. Im Sommer veranstalteten sie eine Kleist-Retrette in Thun. Unterdessen gibt's ihre Kleist-Collage als Hörspiel. Die Gruppe lässt Figuren aus allen Kleist-Dramen in einer Altersresidenz aufeinandertreffen. Hier spielen Laien Kleist. Sie erzählen von der Figur ebenso wie von sich selbst.
Mein Name ist Robert Giscard. Ich bin Herzog und Heerführer der Normannen. Wir sind ein kriegerisches Volk. Das liegt uns im Blut.
Der berndeutsche Akzent dieses Robert Giscard entfernt ihn meilenweit von der geschliffenen Diktion eines Schauspielers. Den jungen Theatermachern geht's um die Glaubwürdigkeit der Figuren, nicht ums Rezitieren. Ob sie Normannenfürsten oder Ritter sind, für Albert Liebel von Schauplatz International ist's ganz einerlei.
Ich hatte häufig das Gefühl, dass es so verschiedene Stilübungen seinerseits waren. Dann nimmt man halt den Ritterstoff auf, niemand weiß eigentlich, warum plötzlich der Ritter wirklich, aber gut, Ritter läuft gut, alle schreiben Ritterstücke. Es geht ja eigentlich nie um Griechen, es geht nie um Ritter. Es ist einfach gerade so die Matrix, die da ist, die er verwendet, weil er das Gefühl hat, es wäre adäquat.
Ob es um die deutsche Zerrissenheit gegenüber Napoleon geht oder um Dichterseelen und Dichterleiden, Kleist kleidete seine Stoffe in historische Gewänder, was wohl schon damals ältlich wirkte. Was seine Stücke lebendig macht, sind die Brüche, die absurden Situationen, die Veränderungen, auf die die Figuren reagieren müssen. Noch einmal der Berliner Regisseur Armin Petras.
Wir merken immer wieder, dass bei allen Kleist-Stücken die Leute irritiert sind, wie krisenhaft das Geschehen auf der Bühne ist und dass sehr, sehr viele Menschen erkennen, dass das mit ihren eigenen Problemen heute was zu tun hat.
Kleists Welt ist eine Welt am Rande des Zusammenbruchs, instabil, widersprüchlich und vor allem modern.
Das war Elinor Landmann und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Susanne Schmucke, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.